Im Manifestation-Podcast von Invest for Women nehmen wir dich mit auf deinen Weg in die finanzielle Unabhängigkeit als Frau. Dabei erfährst du nicht nur viel über das Investieren und den Finanzmarkt, sondern es geht auch um Female Empowerment, inspirierende Frauen, Mindset-Talks und jede Menge Impulse für mehr Selbstbestimmtheit in deinem Leben.
Hallo Leonella.
Hallo Isa.
Hallo und herzlich willkommen beim Manifestation Podcast.
Wir haben heute das Thema Eigenheim und Hauskauf mitgebracht, weil sich das von der Community gewünscht worden ist. Und genau, so ein paar Fragen, die wir heute klären werden diesbezüglich. Isa ist heute unser Gast und genau, Teamleitung bei Invest for Women, auch Investment-Experte natürlich. Isa, stell dich gerne doch mal ein bisschen vor.
Ja. Ich fange einmal an. Ich bin ja Teamleiterin, wie du schon gesagt hast, und habe quasi vorher in der Baubranche gearbeitet, tatsächlich 4 Jahre lang. Ist jetzt nicht ganz das genaue Thema, denn wir haben im Prinzip Großbauprojekte begleitet. Das heißt also im Prinzip vom Fundament bis zum fertigen Bau dann, und zwar auch nicht unbedingt im Rahmen von einem Eigenheim, sondern im Prinzip große Einkaufscenter und sowas in die Richtung. Das heißt, das war schon ein bisschen größer oder eben dann mehrgeschossige Wohnungen. Das heißt also nicht jetzt ein Eigenheim im eigentlichen Sinne, sondern dann eben große Wohnungen. Genau, das heißt, das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Und jetzt werde ich immer mal wieder in der Beratung aber auch angesprochen aufs Thema Immobilienkauf generell. Und deswegen, ja, ist das heute schön, dass wir einfach mal drüber sprechen.
Ja, schön. Ich glaube, dafür bist du jetzt auch gerade die perfekte Ansprechpartnerin. Deswegen freue ich mich umso mehr, um die Folge mit dir zu drehen. Genau, es wird darum gehen, wann passt es, ein Eigenheim zu kaufen? Was sollte man dabei beachten? Wann lohnt es sich? Genau, und das werden wir heute uns gemeinsam anschauen. Ja, Isa, erzähl doch mal gerne ab, wann genau lohnt es sich denn, ein Eigenheim zu kaufen?
Genau, also so eine kleine Faustregel fürs Einkommen, dass man einfach schon mal so eine grobe Richtung hat, wäre so, ich sag mal, unter 2.500 Euro netto ist jetzt nicht so passend, einfach deshalb, weil man muss natürlich bedenken, dass man Kredit zu tilgen hat, plus die Lebenshaltungskosten, die individuell eben noch dazukommen. Das heißt also, dass man seinen Lebensstandard irgendwie halten kann und den Kredit möglichst auch entspannt tilgen kann. Das heißt also, ich sag mal so, unter 2.500 Euro netto wird es in der Regel eher schwierig. Mhm. Ab 3.000 Euro netto aufwärts ist das schon etwas besser was möglich, einfach weil es dann auch entspannter zu finanzieren ist. Außerdem muss man natürlich immer gucken, dass auch andere Faktoren einfach zusätzlich stimmen sollten. Denn die Banken, die dann quasi den Kredit vergeben, die rechnen natürlich auch so mit Lebenshaltungskostenpauschalen. Das heißt, die wissen natürlich auch, was kostet Essen, was kostet Strom, ne, was kostet Kleidung und solche Dinge. Also, dass das einfach auch gedeckt sein sollte. Plus kommt natürlich bei einer Immobilie dann auch eine Bewirtschaftungskostenpauschale hinzu. Also alles, was dann drumherum zu der Immobilie eben noch dazukommt, wird immer so berechnet, ich sag mal so 3 bis 5 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Jetzt am Beispiel Kiel. Wir sind ja hier heute in Kiel und drehen diesen Podcast. Das heißt, hier wäre so eine 50 Quadratmeter Wohnung so im Rahmen von etwas um die 200.000 Euro zu kaufen. Und da hätte man bei einer Vollfinanzierung dann eine Rate von so circa 1.100 bis 1.200 Euro pro Monat. Plus eben rechnet man dann quasi die Lebenshaltungskosten eben on top, die man noch braucht, sind so bei Singles so im Durchschnitt so etwa bei 1.000 Euro monatlich, um eben alles entspannt dann auch bezahlen zu können. Das ist dann eben eine Gesamtbelastung von, ja, ich sag mal so rund 2.500 Euro monatlich, wenn man noch eben einen kleinen Puffer einbaut, den man auf jeden Fall dann auch einbauen sollte. Dementsprechend eben ohne mindestens 2.500 bis 3.000 Euro ist es eben dann relativ schwierig, da dann einfach entspannt auch alles tilgen zu können.
Mhm. Ja, spannend. Danke für den Einblick, auch mal so zu wissen, was sollte man beachten und wie viel Einkommen sollte man mindestens zur Verfügung haben. Wie stehst du denn zum Thema Eigenkapital? Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben? Wie viel Eigenkapital sollte man mindestens mitbringen?
Mhm. Also man sagt immer so grob als Faustformel so 10% des Kaufpreises ist so das, was man sich so im Prinzip vorstellen kann. Das heißt, wenn man jetzt davon träumt, irgendwann mal ein Eigenheim zu erwerben, ist das immer ganz gut, wenn man sich da einfach schon mal anguckt. Was ist denn so das, was ich mir vorstelle? Eher ein kleines Häuschen im Grün oder eben eine Wohnung. Und dann kann man ja schon mal so ein bisschen rumrechnen. Okay, 10% wäre als Eigenkapital schon ganz gut.
Warum genau 10%?
Naja, wir haben im Prinzip Kaufnebenkosten in Höhe von so um und bei 12%, das heißt Grunderwerbsteuer, Notarkosten und Maklerprovision gegebenenfalls eben noch dazu. Wer diese Nebenkosten eben nicht selber zahlen kann, müsste sie eben mitfinanzieren. Das heißt also zusätzlich zu dem Kaufkredit eben noch die Kaufnebenkosten eben on top auf die Finanzierung werden draufgeschlagen quasi, wird dann halt eben deutlich teurer. ist dann eben etwas unattraktiver sozusagen. So spart man sich da einfach dann auch ein bisschen Geld. Hier gibt es so ein bisschen Ausnahmen bei einem sehr guten Einkommen, beziehungsweise eher bei einem sehr sicheren Einkommen, was im Prinzip dann sich wieder auf die Zinsen auswirkt. Das heißt also Ausnahmen vor allem jetzt bei Menschen mit einem gesicherten Einkommen im Sinne von, ich sag mal, Ärztin, Anwältin, Beamtin, was dann eben teilweise auch natürlich einen Beamtenstatus quasi mit sich bringt. Was ist dann einfach da der Unterschied? Naja, wenn man eben ja, krank wird, wird gegebenenfalls das Gehalt sogar so weiterbezahlt, annähernd teilweise dann. Dementsprechend sind da Banken etwas großzügiger in der Kreditvergabe und man kann da dann eben so ein bisschen besser verhandeln. Grundsätzlich trotzdem aber als Faustregel auch für alle, die sich gerne eben ein Eigenheim leisten wollen, sollte man als Faustregel eben beachten, so 10% Eigenkapital und die Nebenkosten sollten im Prinzip aus eigener Tasche bezahlt werden können, dann hat man schon einen richtig guten Startpunkt und das wäre im Prinzip auch so mein Rat, dass man sich einfach mal umguckt, wenn man von einem Eigenheim träumt, zu gucken, okay, was würde das denn kosten in meiner Region oder in der Region, in der ich mich quasi umsehen möchte. Und dann einfach mal zu gucken, okay, was wären so die 10% und die Kaufnebenkosten, wo liegen die so etwa? Das kann man sich dann einfach mal so als Summe ja auch aufschreiben und dann vielleicht auch einfach mal so als Ziel, das einfach anzusparen. Bei solchen Dingen helfen wir natürlich in der Beratung auch. Das heißt, alle Frauen sparen natürlich auch mit uns. Dementsprechend wird sowas, wenn das als Wunsch in der Beratung genannt wird, auch immer mit berücksichtigt. Das heißt, so ein Gerüst bauen wir dann auch gemeinsam innerhalb der Beratung eben auf. Aber das ist so der Tipp, den ich da quasi mitgeben kann, um nicht nur zu träumen, sondern dann auch mal so ein bisschen in die Tat zu schreiten.
Die Realität, ne? Ja, einfach mal in die Realität umzusetzen. Ist auch sehr, sehr wichtig. Würden wir euch auf jeden Fall auch ermutigen, das wirklich mal zu machen, konkret anzugehen, was Isabel uns auch gerade nochmal erzählt hat. Ja, welche typischen Fragen oder Missverständnisse tauchen eigentlich in der Beratung auf? Du hast ja gerade erwähnt, wir haben in der Wünsche- und Zieleplanung auch das Ziel Immobilie mit drin. Also wenn das dann auch mal genannt wird, dann arbeiten wir darauf hin. Was kommen so für Fragen da meistens auf oder was erlebst du?
Also gibt es im Prinzip so zwei Unterschiede. Das heißt, im Prinzip in allen Investmentbereichen ist es so, dass es immer so ein bisschen zwei Lager gibt. Das heißt, die einen, die sich so ein bisschen überschätzen und die anderen, die sich ein bisschen unterschätzen. Das heißt also, beim Überschätzen ist es dann meistens so, dass sie im Prinzip, naja, so ein bisschen überschätzen, was das tatsächlich kostet. Also sowas wie eben genannt Maklerprovision als auch Kaufnebenkosten und so ein Unterhalt wie zum Beispiel auch ein Hausgeld, was fällig wird und so kennen viele dann gar nicht oder haben nicht dran gedacht. Das heißt, die sehen eben eine Immobilie, die hat einen bestimmten Preis und dann glauben sie, okay, wenn ich das bezahle, ist es dann auch durch. Dem ist natürlich nicht so. Das heißt, dieses Überschätzen ist hier und da, wobei das bei Frauen tendenziell eher weniger vorkommt. Bei uns Frauen ist es eher so, dass wir uns ein bisschen unterschätzen. Das heißt, wir haben häufig Angst, glauben, oh Gott, das kann ich mir niemals leisten oder was soll dann passieren, wenn ich irgendwie das nicht mehr bezahlen kann. Das heißt also eher so eine Zurückhaltung, sage ich mal, die dann das Ermöglichen einer solchen Vision gar nicht so möglich macht.
Ja, eher vorsichtiger.
Eher vorsichtiger, genau. Und dementsprechend ist es dann immer so, dass ich immer so ein bisschen versuche herauszufinden, okay, ist das realistisch, was die Frau sich vorstellt? Das heißt also, passen ihre Wünsche quasi aktuell auch so ein bisschen zum Einkommen und ihrem Verhältnis zu Geld, dass man sonst da erstmal guckt und schaut, naja, okay, wenn du doch diesen Wunsch hast, dann schau dich doch mal um, was wäre denn so eine Immobilie oder lass uns mal gemeinsam schauen, was gibt es denn für Angebote, um das einfach eher realistischer einschätzen zu können dann. Und wenn da so Angst herrscht und man aber schon am Cashflow sieht, Mensch, da wäre eigentlich total was möglich, dann auch mal diese Angst zu nehmen und wirklich auch zu sagen, Mensch, naja, also ich sehe da auf jeden Fall was bei dir und lass uns doch wirklich da auch mal in die Tat schreiten und quasi uns mal Angebote einholen und das anschauen. Denn wenn die Frauen dann sehen, okay, wie würde sowas dann realistisch auch berechnet werden, kriegen sie teilweise dann natürlich auch mehr Mut, doch nochmal eben das Ganze anzugehen.
Ja, voll schön, wie du erzählst, dann wirklich auch nochmal realistisch drauf zu schauen und zu gucken, ja, was ist dir eigentlich alles möglich? Deswegen komm gerne zu uns mit deinem Wunsch und wir gucken einfach mal, wie deine Situation aussieht und was unsere Einschätzung auch da diesbezüglich dann ist. Okay, jetzt würde mich aber nochmal interessieren, worauf muss ich achten bei der Finanzierung eines Hauses oder eines Eigenheims?
Also generell bei einem Eigenheim ist es tatsächlich so, dass man im Prinzip so zwei grobe Unterschiede hat, was die Finanzierung angeht. Das heißt also, du hast natürlich einmal jetzt die Hausbank. Das heißt jetzt, wenn man bei einem Objekt in Kiel mal als Beispiel bleiben wollen würde, dann wäre im Prinzip die Hausbank dafür der Ansprechpartner. Problem oder kleiner Haken dabei ist halt regionale, also Banken, die quasi Hausbanken sind, dann eben bei der Sparkasse Kiel jetzt als Beispiel, die finanzieren eben auch nur Objekte dann in Kiel. Mhm. Dementsprechend, wenn man jetzt da irgendwie in Berlin was kaufen möchte oder so, wäre das halt ein bisschen schwieriger. Dementsprechend ist der Unterschied da zu einem Vermittler, der quasi jetzt nicht an eine Region gebunden ist, einfach der Vorteil, man kann im Prinzip nach seinen Wünschen das Ganze so ein bisschen spezieller angehen. Heißt, man kann, was weiß ich, wenn man eine Maisonette-Wohnung sucht und oder ein Häuschen mit Garten, muss man nicht nur in Kiel gucken, sondern kann eben deutschlandweit gucken. Vielleicht ist man da ja auch bereit für seinen Wunschtraum oder seine perfekte Kapitalanlage dann eben, die Umgebung so ein bisschen zu erweitern, in der man sich da dann umschaut. Das heißt also im Prinzip, der konkrete Unterschied ist, eine Hausbank finanziert am liebsten eben Objekte regional, die eben in der Nähe sind, quasi in der gleichen Stadt. Und bei einem Vermittler haben wir eben Zugang zu vielen Banken und kann dann auch vergleichen. Das heißt, man kann da eben auch schauen, okay, wie sind die Zinsen? Man hat einfach die Möglichkeit, sich auch einen Vergleich einzuholen und eben ja diese günstigen Angebote dann auch vergleichen zu können. Mhm.
Ja, okay, verstehe. Hört sich gut an, soweit auch den Unterschied mal wahrzunehmen. Du hast ja vorhin ein bisschen davon berichtet, es gibt Frauen, die sich überschätzen, Frauen, die sich unterschätzen. Was passiert aber eigentlich, wenn wir jetzt den Realitätscheck gemacht haben, vielleicht auch gemeinsam? Was passiert, wenn man unvorbereitet in so einen Kauf geht? Also das gibt es ja dann auch noch, das wäre der nächste Schritt.
Mhm. Genau, also was ich in der Beratung tatsächlich immer mal auch erlebe, ist dann quasi, dass die Immobilie, die man dann Hals über Kopf einmal gekauft hat, quasi so ein bisschen zur Belastung wird. Vor allem, wenn der Kreditbetrag zu hoch angesetzt wird, gleichzeitig zu wenig Rücklagen da sind, weil natürlich andere Dinge gegebenenfalls darunter leiden. Das heißt also, vielleicht hat man den Kredit so hoch angesetzt, dass man sich Urlaube nicht mehr leisten kann oder das Auto geht kaputt. Das heißt, die Rücklagen sind schnell aufgebraucht, der Kredit ist zu hoch angesetzt. Also, dass man einfach sagt, naja, also im Prinzip habe ich mich ja einfach deutlich überschätzt und mein restliches Leben muss jetzt darunter leiden, dass ich jetzt quasi diese Immobilie gekauft habe. Mhm. Und dann kann eben sozusagen diese Traumimmobilie auch schnell zum Albtraum werden, einfach weil man sich dann ärgert, dass man zwar in seiner schönen Wohnung sitzt, aber sich sonst nichts mehr leisten kann. Das heißt, das sollte eben gut durchdacht sein.
Ja, ist halt anders als bei einer Mietwohnung, oder?
Genau, bei einer Mietwohnung kann man einfach ausziehen, man kann kündigen, man könnte theoretisch in eine WG ziehen, seine Lebenshaltungskosten minimieren dahingehend. Das heißt also, da ist man eben schnell weg, auch was natürlich den Standort angeht, weil ich sag mal, so eine Wohnung, die man dann gekauft hat oder ein Haus, daran ist man dann ja auch tendenziell gebunden. Also auch bei einem Jobangebot muss man immer gucken, dass man in der Region bleibt und solche Dinge. Das heißt, da sollte man sich das eben überlegen.
Ja, generell gut überlegen und gut durchrechnen. Das würden wir immer empfehlen, genau. Und auch die Frage, bin ich langfristig bereit, darauf zu verzichten? Also auf das, was du ja gerade auch erwähnt hattest, in den Lebenserhaltungskosten oder Urlaube, was auch immer da an, genau.
Also im Prinzip, man sollte eben einfach langfristig bereit sein, quasi das auch zu verzichten auf Dinge, die vielleicht dann ein bisschen kürzer treten sollten oder eben mindestens sehr, sehr gut zu kalkulieren, damit eben Urlaube und Privates eben nicht drunter leiden, weil das kann sonst eben passieren, wenn man da Hals über Kopf quasi in so eine Entscheidung reinstolpert.
Ja, voll gute Punkte. Gibt es Beispiele aus der Praxis, die du uns mitteilen kannst?
Mhm, genau, also es gibt im Prinzip zwei Praxisbeispiele. Das heißt also, das eine ist, wir haben viel Eigenkapital, aber wenig Einkommen. Das heißt, klassischer Fall ein Erbe, 400.000 als Beispiel und jetzt ein Einkommen von relativ wenig, von 1.600 Euro. Da würde die Bank dann, je nachdem natürlich, was der Kaufpreis der Immobilie ist, natürlich trotzdem sagen, okay, also wenn der Großteil bezahlt werden kann von dem Erbe, ist das fein. Aber ich sage jetzt mal, ein Kredit von 1.200 Euro würde natürlich nicht funktionieren bei dem Einkommen von 1.600 Euro, wenn wir jetzt mal von einer Million Euro Immobilie bei einem Haus zum Beispiel ausgehen, was definitiv realistisch bei einem Haus auch irgendwo ist in einer guten Lage. Dementsprechend würde ich immer sagen, das heißt, man muss da immer so ein bisschen durchrechnen, was möchte ich denn für eine Immobilie und das dann an die Situation eben anpassen. Das heißt, auch wenn du ein großes Erbe hast, aber wenig monatlich zur Verfügung, musst du halt schauen, dass du natürlich nicht dein gesamtes Eigenkapital aufbrauchst und dann auch monatlich quasi nicht so viel zur Verfügung hast, um den Kredit zu tilgen, beziehungsweise der Kredit muss einfach im Prinzip trotzdem zum Netto-Monatseinkommen passen und dann kann man das so ein bisschen an die Situation eben angleichen. Das ist so das Thema bei so einem Erbe, was man dann gut einsetzen sollte, zumal ich generell auch nicht dazu raten würde, wenn man jetzt so ein Erbe hat, das quasi komplett dann in so eine, in so ein Eigenheim reinzustecken, sondern da kann man natürlich dann auch gut nochmal schauen, ob man eben verschiedene Investmentbausteine sozusagen nutzt. Aber das ist auch etwas, was wir in der Beratung dann eben durchsprechen. Anderes Beispiel wäre im Prinzip ein gutes Einkommen, aber keinerlei Rücklagen und kein Eigenkapital. Da kann man sehr schön auch planen, weil man natürlich im Prinzip, wenn wir jetzt von 3.000 Euro Beispiel ausgehen und der Kredit kostet 1.200 Euro, dass man dann im Prinzip erstmal die Rücklagen mit diesen 1.200 Euro aufbaut, sodass man quasi diese 10% an Eigenkapital dann mitbringt, weil man dann natürlich auch diesen schönen Effekt hat, dass man quasi diese 1.200 Euro ja eine Zeit lang sparen musste. Mhm. Wenn man das dann nach hinten raus für eine Kreditsumme nutzt, kann man der Bank natürlich auch zeigen, okay, ich habe jetzt quasi damit mein Eigenkapital angespart plus meine Lebenshaltungskosten sind einkalkuliert und das ist auch ein realistischer Betrag, wo ich dann auch selber weiß, da ich ihn ja jetzt gespart habe,
es funktioniert.
Ja, genau. Und voll. Das ist die schönere Variante dann. Natürlich ist ein Erbe toll, aber man sollte auch da nicht übermütig werden und quasi einfach loslegen, sondern auch das soll gut kalkuliert werden.
Okay, das heißt, so zusammenfassend könnte man einmal sagen, Rücklagenfähigkeit prüfen, dann natürlich einen ehrlichen Realitätscheck und ehrlicher Umgang mit Geld auch einmal zu überprüfen, richtig?
Genau, also das eigene Verhalten vor allem bei einem ehrlichen Blick im Sinne von, dass man einfach guckt, okay, ist das realistisch, kann ich mir das leisten? Und dann, wie gesagt, mein Praxistipp wäre da auch immer einfach mal testen. Sparen ist ja sowieso etwas, was man gerne auch mal üben sollte, egal wie viel man verdient, dass man da einfach einen guten Überblick über sein Geld hat und dann quasi das, was man plant, irgendwann als Kreditsumme aufzunehmen, ruhig auch mal als Testlauf mal ein paar Monate beiseite zu legen, um zu gucken, wie fühlt sich das eigentlich tatsächlich dann auch an.
Ja, voll gut, mal praktisch das umzusetzen. Jetzt nochmal ganz konkret, welche Schritte sollte ich gehen, wenn ich jetzt mir vornehme, eine Wohnung zu kaufen?
Genau, also als allererstes ist es natürlich wichtig, was möchte ich? Also im Prinzip erstmal wirklich in sich zu gehen, auch vielleicht eine Vision mal vor Augen zu haben, wo möchte ich denn stehen dann im Prinzip in meinem Haus, in meiner Wohnung? Soll es eine Kapitalanlage werden, die vermietet ist, also wo ich nicht selbst drin wohne? Das heißt also, was kann ich mir da vorstellen? Möchte ich mich vielleicht auch viel kümmern oder eher nicht? Soll das auch eine Immobilie sein, die vielleicht durch eine Gesellschaft verwaltet wird? Gerade bei einer Kapitalanlage ist das ja auch immer interessant. Dementsprechend also, was will ich wirklich? Das ist ja immer so die Grundfrage auch im Leben, wenn man solche Entscheidungen dann gerade so langfristige dann auch trifft. Dann, was ist man eben bereit, dauerhaft monatlich zu zahlen? Da wäre eben auch Praxistipp, wie gesagt, gegebenenfalls die angedachte Kreditsumme einfach mal zu sparen, mal zurückzulegen und zu gucken, klappt das denn? Oder eben zu schauen, was hat man wirklich da eben dann über.
Ja.
Und dann ganz konkret kann man eben sehr gut da auch mit einer Bank, beziehungsweise besser dann eben auch mit einem Vermittler gegebenenfalls, um sich eben nicht so regional einschränken zu müssen, da einfach gucken, dass man eine Beratung einfach mal einholt, um mal einen fremden Blick drauf werfen zu lassen. Das hilft in der Regel auch weiter. Und dann eben auch zu gucken, passt das Budget zu der Region, in der ich mich bewegen will. Das ist natürlich dann auch immer wichtig. Also mit einem niedrigen Einkommen dann in der Metropole Hamburg, Berlin ist dann teilweise relativ schwierig. Da muss man dann schon viel Glück haben, dass man was Günstiges findet. Aber das sollte natürlich auch gecheckt werden. Sonst führt das Ganze natürlich irgendwie auch zu Frust und Zeitverschwendung, wenn man da gar nicht ans Ziel kommt, weil man im Prinzip in der Region eigentlich auf verlorenem Posten sitzt sozusagen.
Ja, spannend auf jeden Fall, da nochmal, wie gesagt, einfach realistisch auch nochmal jemanden draufschauen zu lassen. Sehr, sehr gute Tipps. Welche Rollen spielen denn eigentlich Zinsen? Aktuell gibt es da einen perfekten Zeitpunkt einzusteigen.
Also den perfekten Zeitpunkt gibt es ja wie immer nicht im Leben. Das heißt, das
leider
ist natürlich einfach so das Thema. Man sollte sich da einfach einmal dann auch mit beschäftigen. Wie sieht aktuell die Situation eben aus? Im Grundsatz kann man sagen, dass aktuell die Zinsen sehr hoch sind. Das heißt also, es ist schon relativ teuer. Man muss das halt eben gut durchrechnen. Das heißt, wie gesagt, aktuell relativ hohe Zinsen. Tendenz da auch immer, man kann natürlich immer jetzt spekulieren und sagen, es wird günstiger, weiß aber eben keiner. Das heißt, dann spekuliere ich darauf, dass in den nächsten 5 Jahren alles günstiger wird, dann wird es vielleicht doch noch teurer oder ich habe dann einfach zu spät angefangen, bin zu alt, um jetzt quasi eine Immobilie dann zu finanzieren mit Anfang 50, wie auch immer. Das heißt, da muss man natürlich immer so ein bisschen gucken. Das heißt also, den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht. Ich würde mich da immer informieren, gegebenenfalls eben eine Zweitmeinung einholen und dann einfach wirklich mal auf den Markt gucken. Und man kann ja auch nur das Angebot wirklich einschätzen, wenn man auch wirklich mal weiß, okay, wie hoch wären denn die Zinsen bei so einem Kredit und lohnt sich das für mich? Möchte ich das auf mich nehmen?
Okay, ja, also sollte man sich selber halt fragen, beziehungsweise es gibt grundsätzlich keinen perfekten Zeitpunkt einzusteigen, sondern wirklich Dinge zu prüfen, zu schauen, okay, wie ist die aktuelle Lage und vor allen Dingen auch mal zu starten, sich damit auseinanderzusetzen, ne? Nicht nur einfach als großen Traum stehen zu lassen. Ja, welche Kaufnebenkosten muss man einkalkulieren?
Genau, also da gibt es so die harten Nebenkosten. Das heißt, Grunderwerbsteuer ist so je nach Bundesland bei 3,5 bis 6,5%. Mhm. Dann haben wir die Notargebühr, die natürlich dazu kommt, bei 1,5 bis 2% und eben den Makler gegebenenfalls dann bis zu 3,5%. Das ist so das, was auf jeden Fall auf einen zukommt und dann die sozusagen weichen Nebenkosten, also das, was man meistens vergisst am Anfang, das wäre eben Umzug, Renovierung, neue Möbel, Wunsch nach schöner Wohnen, weil es jetzt quasi dein Eigentum ist, heißt also, ich möchte das irgendwie extrem schön renovieren, möchte ein tolles Badezimmer haben, sowas kostet natürlich immer. Solche Dinge sollte man natürlich auch eben einkalkulieren. Also ich sag mal so realistische Zusatzkosten in Höhe von 5.000 bis 25.000 Euro extra nochmal, das ist so eine Spanne, die man da nennen kann.
Ja, je nachdem, was da auch so der eigene Stil ist und auch der Wunsch, das merkt man dann schon, dass man dann halt in seinem Eigenheim sich das so schön wie möglich machen möchte. Das macht total Sinn. Ja, danke, Isa. Richtig, richtig viele Dinge, die ich auch wieder gelernt habe. Und ich glaube, zusammenfassend kann ich auf jeden Fall sagen, für mich habe ich mitgenommen, mindestens 2.500 bis 3.000 Euro sollte ich da monatlich auf jeden Fall verdienen. Und ganz, ganz wichtig, auch einfach diese ganzen Nebenkosten mit zu berücksichtigen, die eben noch dazufallen, die man oft vergisst. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Genau.
Genau, also abschließend dazu nochmal, also eine Immobilie ist schön als zur Altersvorsorge, aber dass man einfach guckt, dass es wirklich zur Lebenssituation passt, gut kalkuliert ist und man da einfach sich dann nicht übernimmt und das einfach dann quasi aus dem Immobilientraum der Albtraum wird, das wäre schade.
Ja, total. Danke, Isa, für diesen Einblick auf jeden Fall. Genau, und wenn du als Frau mit den Gedanken spielst, die eine Immobilie eventuell in den nächsten Jahren kaufen zu wollen, dann nimm doch gerne die Beratung in Anspruch. Komm einfach zu uns. Wir schauen auf deine Finanzen gemeinsam, machen auch gerne einen Realitätscheck und geben dir auch noch gerne in der Beratung die Tipps mit, die dafür notwendig sind.